christliche Fachkräfte entsendet. Fachkräfte, Männer, Frauen, große, lange, dünne, Süddeutsche, Norddeutsche, in unterschiedlichen Berufsgruppen, zu unterschiedlichen Kirchen, unterschiedliche Denominationen, in unterschiedlichen Aufgaben. Und eins der wichtigsten Dinge ist, dass man flexibel bleibt, ein Herz für die Menschen hat und vor allem, dass man sie lieb hat. Matthias Troff war in Tansania mit seiner Frau. Und er wird uns jetzt einen Kurzbericht geben von seinem Erlebten in Tansania. Matthias Troff.
Okay, probiere ich es mal hier. Geht das? Kann man mich hören? Okay. Ja, Matthias Troff aus Tansania inzwischen, nicht mehr so ganz aus Deutschland. Das von Ursula gerade war eine Anspielung mit den Nord- und den Süddeutschen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich komme ursprünglich aus Ostfriesland, also ein bisschen weiter weg. Ich muss noch näher ran. Okay, so wird es besser. Okay. Ursprünglich aus Ostfriesland, inzwischen aber wie gesagt aus Tansania. Bin mit meiner Frau Vicky 2002 ausgereist. Inzwischen haben wir zwei Kinder, waren ein paar Monate in der deutschen und ungarischen Heimat. Meine Frau ist Ungarin. Benjamin und Hanna gehören inzwischen auch dazu. Die sind auch heute mit hier. Und ich möchte einfach einen ganz, ganz kurzen und knappen Eindruck geben von dem, was wir erlebt haben, was wir getan haben in den vergangenen Jahren. Über der Jumiko steht ja der Bibelvers aus Sprüche 3, Vers 27. Weigere dich nicht, dem Dürftigen Gutes zu tun, so deine Hand von Gott hat, solches zu tun. Das steht über der Jumiko und ein anderes Wort steht über meinem Leben und unserer Arbeit in Tansania. Kommt nicht aus der Bibel, aber von einem großen deutschen Theologen. Das möchte ich kurz vorlesen. Es gibt Menschen, die es für unernst und Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Geschrieben von Dietrich Bonhoeffer an der Jahreswende 1942-43. Das ist etwas, was uns ganz wichtig geworden ist, auch in der Entscheidung, bevor wir nach Tansania rausgegangen sind. Für uns ist auch immer wichtig gewesen in dieser Arbeit, in dem Leben vor Ort, dass wir an unsere Nächsten denken. Denke an deinen Nächsten, das Motto. Das heißt, enthalte deinem Nächsten nichts vor. Gib ihm das, was er braucht, wenn es in deiner Macht steht oder in deiner Kraft steht, ihm das zu geben. Handle verantwortlich mit dem, was dir anvertraut ist. Ich soll verantwortlich handeln mit meinen Gütern, mit meinem Geld. Wir haben gerade ein Opfer eingelegt, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Wissen, auch mit meinem Wissen von der guten Nachricht, von dem Evangelium von Jesus Christus. Wir sollen verantwortlich handeln vor Gott, aber auch vor den Menschen. Heute, morgen, aber auch an eine langfristige Zukunft denken. Und für uns hieß dieses verantwortliche Handeln vor 6 Jahren, dass wir nach Tansania gegangen sind. Wir haben dort in einem sehr abgelegenen Teil von Nord-Tansania gelebt und gearbeitet. Und uns war es wichtig und ist es wichtig, den Menschen dort in Ostafrika das Wissen, unser Wissen von der guten Nachricht, von dem Evangelium nicht vorzuenthalten. Aber uns war und ist es auch genauso wichtig, ihnen unsere ganz praktische Hilfe im Kampf um das tägliche Überleben nicht vorzuenthalten. Ganz praktisch hat das bedeutet, dass wir Hilfe, Ausbildung gegeben haben in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung, Ackerbau, Viehhaltung und Umweltschutz. Ein ganz interessantes Projekt, das hier wahrscheinlich ein bisschen exotisch klingt, sind Milchziegen, was ganz Spannendes. Man wundert sich, was man damit machen kann. In England heiße ich inzwischen The Goat Man, da kennt man meinen Namen nicht, aber den Ziegenmann, den kennt man. Es geht also um Menschen, es geht um Tiere, es geht um Pflanzen. Ein weites Feld mit vielen Herausforderungen, aber auch mit vielen Chancen. Es gibt Ideen, immer wieder Ideen, neue und alte Ideen. Manchmal wird das Rad zum, ich weiß nicht, wie viel hundertsten Mal erfunden, aber manchmal gibt es auch wirklich ganz neue, ganz erfolgreiche Ideen. Es gibt viel Skepsis, es gibt Gegenwehr manchmal, Davon weiß Hans-Martin sicher auch ein Lied zu singen und wird sicher davon noch berichten. Aber das Entscheidende für uns ist in den Jahren, in der Arbeit und in dem Leben vor Ort gewesen, die Gewissheit, dass er, unser himmlischer Vater, uns gesandt hat. Und er sagt, weigere dich nicht, Gutes zu tun. Es ist nicht einfach irgendeine Idee, die wir aus irgendeiner Philosophie oder irgendwas heraus entwickelt haben. Er hat uns gesandt und er sagt, tut das. Und er, der Herr, sagt auch, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Ich behüte dich und mache dich zum Bund für die Menschen und zum Licht für die Nationen. Aus Jesaja 42. Es ist gut und wichtig für uns zu wissen, dass wir in seinem Auftrag unterwegs sind, dass es sein Plan ist, uns in diese Welt zu schicken. Und es war und ist seine Idee, uns zu berufen an den jeweiligen Ort, wo wir ihm dienen, wo wir für ihn arbeiten. Und das gibt uns immer wieder Mut und Zuversicht, gerade auch dann, wenn es mal nicht so toll läuft, wenn nicht alles nach Plan läuft und wenn uns die Hoffnung und die Perspektive vielleicht ein wenig abhanden gekommen sind. Aber wie Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat, so gilt es auch für uns. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, aber vorher nicht. Und deshalb fliegen wir als Familie morgen in einer Woche auch wieder nach Tansania, um unseren Teil dazu beizutragen, Gottes Versprechen für diese Welt und in dieser Welt wahr werden zu lassen. Danke.
Herzlichen Dank. Und ich denke, es ist auch eine tolle Sache, wenn einige mitbeten können, wenn Matthias und Vicky und ihre Kinder wieder nach Tansania gehen. Es ist wirklich ein Ort ganz, ganz weit weg von jeglicher Zivilisation. Und bis da wieder alles geregelt ist, die Menschen sind dankbar. Aber es gibt auch so manche Dinge, die man doch vermisst und die auch in dem Fall schon auch ein Opfer sind. So, und jetzt geht's zu unserem Thema. Heilpflanzen Afrikas, Gottesgabe oder Zauberei, ein Thema unendlich. Dr. Hans-Martin Hirt, komm doch bitte mal vor. Dr. Hans-Martin Hirt. Du hast ja einen Doktortitel. Was hast du gemacht, dass du den verdient hast?
Tja, also am liebsten hätte ich über Heilpflanzen geforscht, aber da hieß es, das ist ein alter Hut, da ist nichts mehr drin, machen wir lieber radioaktive Forschungen an Zellen. Und so habe ich also dann über Interferon gearbeitet, also über körpereigene Abwehrkräfte, immerhin ein bisschen natürliche Medizin.
Du bist schon seit über 20 Jahren unterwegs, Schwerpunkt Afrika. Was ist denn dein Lieblingsessen in Afrika?
Mein Lieblingsessen. Also mein Lieblingsessen sind Raupen. Und zwar, es gibt wirklich sehr, sehr gute Schmetterlingsraupen. Und nächstes Mal bringe ich euch gerne ein paar mit.
Also wenn ihr nach Afrika geht, gebt ihm lieber nicht eure Adresse. Denn jeder, der zurückreist, muss so 10 Kilo Raupen für ihn bringen. Hans-Martin, du hast auch schon viele schwierige Situationen erlebt. Was war in Afrika für dich schwierig oder gefährlich oder wovor hattest du Angst?
Also wenn ich nach Kongo reise, dann habe ich Angst vor Flugzeugabstürzen. Denn allein im letzten Jahr sind im Kongo 25 Flugzeuge abgestürzt. Und als ich dann eingeladen wurde, mit einer Antonov zu fliegen, und ich habe es dann verwehrt, und die Antonov ist dann wirklich im Urwald zerschellt, dann hat man schon ein bisschen Schiss.
Es gibt in Afrika nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen unterschiedlicher Stämme mit unterschiedlichen Prägungen. Was magst du denn an den Menschen in Afrika?
Also ich denke, sie sind sehr offen, nicht wahr? Wenn ich Ihnen sage, ich bin Eingeborener aus dem Raum Stuttgart, ich bin vom Stamme der Schwaben und deswegen habe ich die Schwaben besonders gern oder so, das würde sofort hier ein bisschen schwieriges Gefühl erzeugen. Aber in Afrika ist es normal, man steht dazu, ich gehöre zum Stamme der Schwaben aus, fertig.
Es ist ja nicht immer alles einfach in Afrika. Gibt es etwas, was dich in Afrika oder durch die Afrikaner auf die Palme bringt?
Also was mich auf die Palme bringt, sind eigentlich eher die Krankheiten. Der Urwald ist reich an Heilpflanzen, aber auch reich an Krankheiten. Und wenn man dann sagt, Montag früh fange ich an mit dem Seminar und 40 Leute sind schon da und du kriegst dann 40 Grad Fieber als Referent, dann bist du ärgerlich, weil du willst jetzt was tun und kannst es nicht, weil wieder irgendwelche Mikroben dich attackieren.
Und jetzt sind wir beim Thema und jetzt hat Hans-Martin Hirt und Anna Med das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. Also zunächst mal, ich halte es ein bisschen afrikanisch. Und das heißt also, ein Afrikaner redet nicht unter 4 Stunden, deswegen hat man jetzt die Ursula den Wecker hingestellt. Aber wir sind nachher noch da bis um 5 und auch an dem Infotisch und so, sodass also niemand denken muss, wir haben jetzt irgendeine Diskussion abgewürgt. Afrikanisch deswegen, kürzlich haben wir einen afrikanischen Bischof gebeten, doch etwas über seine Kirche zu erzählen. Und er hat eine Viertelstunde lang über seine Familie erzählt, über seinen Sohn, der in Los Angeles studiert und so weiter. Und wir haben gesagt, lieber Bischof, red doch mal über die Kirche und nicht über deine Familie. Er hat gesagt, wo ist das Problem? Das ist doch das Gleiche. Also man darf das nicht so eng sehen. Und deswegen möchte ich jetzt auch einfach mal über die Familie, über meine Familie mit euch etwas besprechen. Und zwar sind das alles einfach mal Dank sagen an alle diese Mitarbeiter. Zum Beispiel, da kennen wir den Ulrich Weinhold, der dieses Treffen organisiert hat, der den Mut hatte, mich einzuladen. Auch wenn er vielleicht nachher von bestimmten Leuten weniger Spenden bekommt. Deswegen mal ein kräftiges Beifall an Ulrich Weinhold. Und dann natürlich an Eva-Maria Munzinger und Ursula Kohler für die langjährige Mitarbeit und Unterstützung. Die vielen CFI und andere Missionare im Ausland, die mit uns zusammenarbeiteten oder zusammenarbeiten. Im Sudan Monika Hahn und Christa Elser. Im Kongo Dr. Markus und Elke Müller, Elfriede Schüle. Uganda Dr. Karlfried und Beate Neudig, Nicola Krützen. In Äthiopien Ralf Wiegand und Familie. In Malawi Dr. Alexander Kugler mit Familie, Wilma Krützen. In Mosambik Elisabeth Stolz, Monika Hölzel, Katrin Lickhoff, Familie Müssel, Dr. Alfred und Dr. Wilma Klaassen, Marianne Holzmann. In Angola Margarete Roth und Angelika Martini. Nicaragua Johannes Kepler. Südostasien Elisabeth Schüle. Tansania Matthias Troff und viele weitere Missionare anderer Missionen arbeiten heute mit Anna Med. Beispiel Franziska Campbell in Nigeria, Miriam Wahr in Mosambik, Mike Ettling, Mechthild Keller in Tansania, Klaus Strub in Eritrea. Und vielen Dank für die Mitarbeiter, die heute mitkamen. Helmut Klein, Helga und Wilhelm Förster, Margit Hirt, meine Schwester, Eilert Pleiderer, der da vorne Artemisia-Pflänzchen versetzt, bis zur letzten Minute noch hier arbeitet. Ist irgendjemand von euch Genannten hier im Raum, dann bitte ich euch doch mal kurz aufzustehen. Also diejenigen, die ich jetzt gerade da vorgelesen habe. Ist da irgendjemand im Raum? Ja, denke ich schon. Also, sind alle sehr schüchtern. 1, 2, 3... Euch habe ich vorgelesen. Okay, also die könnt ihr nachher auch ruhig ansprechen. Genauso gehört unser Dank aber den unzähligen Einheimischen, zum Beispiel afrikanischen Mitarbeitern und Missionaren. Nirgends in der Bibel steht, dass ein Missionar eine weiße Hautfarbe hat. Der kann genauso gut auch schwarz sein. Wen habe ich vergessen? Klar, Pfarrer Winrich Schäffbuch, kennt vielleicht der eine oder andere, der bereits im September 2002 in den CFI-Nachrichten ein Covergirl abgebildet hat hier. Und zwar die Artemisa-Pflanze gegen Malaria als Titelgeschichte der christlichen Öffentlichkeit vorgestellt hat. Pfarrer Schäffbuch hat sich damit auch zum medizinischen Propheten qualifiziert. Denn damals war das noch heiß umstritten. Und damit bin ich schon bei Thema. Auf Ihren Sitzen liegen Plakate. Bitte pfleglich behandeln, nach der Veranstaltung mitnehmen, irgendwo, wenn ihr ins Ausland geht, aufhängen. Wenn ihr es nicht braucht, liegen lassen. Vielleicht braucht jemand anders. Und wenn es jemand nicht bekommen hat, an den Ausgängen gibt es dann noch mehr Plakate, falls jemand noch keinen bekommen hat. Ich möchte mein Referat beginnen mit 3 Erfahrungen. Und ich hoffe, das ist ja eine Jugendmissionskonferenz, das heißt, einige von euch überlegen sich, mache ich mal das, was der Matthias Troff gerade erzählt hat, mache ich das oder mache ich es nicht? Also wie war das bei mir, als ich 1985 in den Kongo, damals Zaire, reiste? Die Afrikaner haben sich gefreut. Da kommt Dr. Hans Martin Hirt. Ein Doktor, der kann endlich unseren Blinddarm operieren. Nun war ich ja ein Doktor der Pharmazie und kann sicher, der Patient wird es nicht überleben, würde ich einen Blinddarm operieren. Da war also die große Enttäuschung, die Deutschen schicken uns einen Doktor, der nicht mal Blinddarm operieren kann. Aber sagten sie, wenigstens ist ein Deutscher, ein Beckenbauer, der kann unserer Jugend beibringen, wie man Fußball spielt und die da Weltmeister fähig machen. Nun musste ich Ihnen sagen, ich bin nicht einmal fähig, Fußball zu spielen. Ja, da war die Enttäuschung nochmal ganz groß. Dann haben sie gesagt, Hans-Martin Hirt, was kannst du überhaupt? Ja, sage ich, also man könnte doch zum Beispiel Heilpflanzen untersuchen und schauen, was man damit machen kann. Ja, sagen sie, okay. Am nächsten Tag kamen alle möglichen Heiler mit Bündeln voll Heilpflanzen aus dem Urwald. Nun, ich kannte keinen Unterschied zwischen Eukalyptusbaum und Papaya, habe das ja noch nie gesehen. Ich war also wieder wie der Ochs vom Berg und habe gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann haben die Leute gesagt, jetzt wissen wir es. Jetzt seid ihr durchschaut. Immer wenn es irgendwelche Experten in Europa gibt, die man so unter Ausschuss abheftet, dann schickt man sie nach Afrika. Wenn es irgendjemand gibt, der nichts mehr taugt in Deutschland, dann schickt man sie noch als Entwicklungshelfer nach Afrika. Sage ich, okay, schön, aber was machen wir jetzt mit der Situation? Dann sagen sie, wenn das dann so ist, Hans-Martin, dann unterrichten wir dich. Dann bist du unser Schüler und wir sind dein Lehrer. Und so ist diese Aktion Natürliche Medizin entstanden, Anamed. Zweites Erlebnis. Am ersten Tag, als ich im Dorf ankam, kommt ein junger Mann zu mir und sagt, hallo, ich bin der Lossi, ich bin dein Gärtner. Sag ich, sehr schön, angenehm. Ja, sagt er, Hans-Martin, du hast eine schöne Armbanduhr. Ich sage, ja, also die Armbanduhr, Entschuldigung, aber aus dem Kaufhaus, also das ist nichts Besonderes. Warum, was ist los mit meiner Armbanduhr? Sagt mein Gärtner zu mir, Hans-Martin Hirt, an dem Tag, an dem du Afrika verlassen wirst, bekomme ich dann deine Armbanduhr? Sage ich, Entschuldigung, aber das ist der erste Tag meiner Arbeit hier in Afrika und ich habe das Gefühl, ihr wartet schon alle auf meine Abreise. Und das hat mich dann sehr beeinflusst, weil ich gesagt habe, wenn ich etwas Gescheites tun will, dann eigentlich nur das, meine Abreise vorbereiten. Irgendetwas tun, damit diese Leute nachher weiter arbeiten können. Und das dritte Ereignis, was mir wichtig ist, das ist das Sprichwort in Afrika. Und das heißt, Worte sind schön, aber Hühner legen Eier. Worte sind schön, aber Hühner legen Eier. Das heißt, der Afrikaner erwartet von uns etwas Tastbares. Ich kann ihm 100.000 Mal die Bibel vorlesen, aber wenn sich dadurch nichts ändert, in seinem Leben etwas verbessert, dann wird er mir auch noch so viel Theologie nicht abnehmen. Also immer die Frage, was bringt es denn? Was bringt es denn, wenn ich nun dort in der Arbeit stehe? So, nun zum Titel. Heilpflanzen Afrikas, stell's herum, Zauberei oder Geschenk Gottes. Heilpflanzen. Die Schöpfung beschert uns weltweit mit 500.000 blühenden Pflanzen. 10%, etwa 50.000, werden medizinisch verwendet. 50.000, ihr habt auf dem Poster 60, das ist ja gar nichts. 40.000 davon wachsen in den Tropen. Das heißt, in den Tropen wachsen viel mehr Heilpflanzen als in Europa. Wenn wir Entwicklungshelfer brauchen bezüglich Heilpflanzen, dann nicht von Europa nach Afrika, sondern von Afrika nach Europa. Weil die Tropen sehr viel reicher sind. Heilpflanzen sind die Basis der Pharmazie. Also hier sind wir Entwicklungsländer. Viele Billionen Euro werden jedes Jahr umgesetzt. Nur mit Heilpflanzen. Und 700 Heilpflanzen haben Eingang gefunden in die moderne Medizin, ohne dass wir es heute wissen, dass es überhaupt auf die Basis der Heilpflanzen sind. Teil B. Heilpflanzen Afrikas. Vor 10 Jahren hörte ich, dass in Malawi die Leute an Hunger sterben wie die Fliegen. Und ich setzte mich ins Flugzeug und flog nach Malawi, in die Hauptstadt. Und siehe da, in der Hauptstadt, überall um das ganze Flugfeld herum sind Fußballfelder und die Jugendlichen spielen von morgens bis abends, von Montag früh bis Sonntagabends Fußball. Da sage ich, Entschuldigung, ihr spielt doch hier Fußball. Da sagen sie, ja, wo ist dein Problem? Da sage ich, ja, ich dachte, ihr sterbt, ihr liegt hier alle im Sterben. Ihr seid hier alle am Verhungern. Da sagen sie, nein, wo ist dein Problem? Da sage ich, also ich verstehe das nicht. Ich meine, in Deutschland steht, dass die Leute in Malawi alle am Sterben sind und jetzt komme ich daher und ihr spielt 7 Tage die Woche Fußball. Ja, sagen sie, wo ist dein Problem? Ich sage, ja, mein Problem ist, dass ich helfen will, aber ich meine, wie denn, wenn ihr Fußball spielt? Und dann sagen sie, ja, das sind ja nicht wir, das sind ja die paar Leute da unten im Süden. Und dann sage ich, ja, und wollt ihr da nicht helfen? Nee, das können die Missionare machen. Ach so. Also, mir ist aufgegangen, da sind ja Energien da. Da sind doch Energien da. Warum ist es nicht möglich, diese Energien so einzusetzen, dass die Menschen nicht mehr an Hunger sterben? Und zwar die Energien im Land selber. Und das kann ich doch, indem ich diese Jugendliche dazu animiere, Heilpflanzen in Arzneimittel umzuwandeln und vielleicht nur noch 2 Stunden am Tag Fußball zu spielen und ein paar Stunden in der Heilpflanzenproduktion tätig zu sein. Eine durchschnittliche Familie in Uganda, muss nur für Malaria-Medikamente 3 Monatsgehälter pro Jahr aufbringen. Rechnen Sie aus, bitte, was Sie in 3 Monaten brutto verdienen. Wären Sie bereit, diesen Betrag jedes Jahr nur für eine Krankheit auszugeben? Dann wissen Sie die Situation, wie sie momentan in Afrika ist. So, und jetzt komme ich zur Zauberei und da könnten wir jetzt eine Woche lang drüber reden. Es ist leicht, alles andere außerhalb meines Glaubenshorizontes als Aberglauben und Zauberei abzutun. Also wenn ich jetzt sage, Homöopathie ist Zauberei, dann geht die Hälfte von euch aufs Protest raus. Wenn ich dann sage, ach nein, ich habe mich geirrt, Homöopathie ist doch Zauberei, dann geht die andere Hälfte auch noch raus. Also man könnte da jetzt wochenlang drüber diskutieren über solche Fragen. Bitte helft mir doch einfach mal jetzt diesbezüglich und stellt euch vor, ein grünes Marsmännchen kommt hier auf diese Erde, um über Zauberei zu forschen. Es geht also ins Internetcafé und liest sich erstmal Wikipedia ein, was ist überhaupt Zauberei auf dieser Erde. Und in der Wikipedia steht dann, Zauberei, das bedeutet magische Handlungen und Praktiken. Zauber werden entweder zum Schutz der eigenen Person, eines Auftraggebers oder Schutzsuchenden eingesetzt oder zur Abwehr feindlicher Mächte. Abwehrzauber, auch um erkannten oder vermeintlichen Feinden zu schaden, Schadenszauber. Also, das grüne Marsmännchen erfährt, Zauberei, das ist Magie. Und was ist Magie? Ja, also gehen wir wieder zu Wikipedia und fragen, ja, was ist denn jetzt die Magie? Also Magie von griechisch Mageia ist die Beeinflussung von Ereignissen, Menschen und Gegenständen auf übernatürliche Art und Weise. Aha, also Magie ist alles jetzt hier, was übernatürlich ist. Magie wird dann hier in Wikipedia in Verbindung gebracht mit Christentum, also was wir hier machen. Engelslehre, Magnetismus, Hypnotherapie, Spiritismus, Anthroposophie, Tempelorden, Psychologie, Pendeln, Astrologie, Vodo, Tantra, Exorzismus und so weiter. Es ist also alles über Natürlichkeit. Und dieses grüne Marsmännchen kann natürlich jetzt dich und mich fragen, wo stehst du denn in diesem Kreis von Übernatürlichkeit? Und ich kann mich natürlich jetzt in diesem Kreis der Übernatürlichkeit definieren und sagen, aufgrund meiner Erziehung und Glaubenserfahrung gehöre ich zum schwäbischen Pietismus oder so. Und ich kann das jetzt sagen ohne Überheblichkeitsgefühle, aber auch ohne Minderwertigkeitskomplexe. Ich kann sagen, ich bin Missionar aus Stuttgart, ohne dass ich jetzt überheblich bin, ohne dass ich deswegen Minderwertigkeitskomplexe habe. Ich bin CFI-Missionar oder Coworker, weil ich anderen Menschen von meinem Glück weitergeben will. In der Bibel heilt Jesus einen Blinden mit Speichel und Erde. Für einen Atheisten ist es reine Zauberei. Für mich als Christ ist es wiederum ein Wunder. Für einen Wissenschaftler wäre es unverantwortlich. Also alle diejenigen von euch, die als Ärzte oder Krankenschwestern in Afrika arbeiten und die jetzt hören, in dem Dorf hat ein Heiler Erde und Speichel einem Menschen in die Augen gerieben. Ich glaube, diese Leute würden dann, oder ihr würdet die Polizei rufen. Also was innerhalb meiner Religion akzeptiert ist, ist ein Wunder. Alles andere außerhalb nenne ich Aberglauben oder Zauberei. Aber auch mein Gegenüber im Einsatzland verfährt genauso. Und er hat das Recht dazu. Ist mein Toyota hoffnungslos kaputt und ich kann ihn reparieren, dann sagt mein afrikanischer Gegenüber, du bist eben ein Zauberer. Klar. Du kannst eben etwas, was man eigentlich nur kann, wenn man übernatürliche Kräfte hat. Also nochmals, in diesem Kreis der Übernatürlichkeit hat jeder die Freiheit, sein Terrain abzustecken und den Zaun zum Nachbarn höher oder niedriger zu bauen. Nochmals, es gibt überzeugte Christen, die begeistert sind von Homöopathie und es gibt überzeugte Christen, die das total ablehnen. Es gibt überzeugte Christen, die begeistert sind vom afrikanischen Gottesdienst mit Trommeln und Tanz um den Altar. Und für andere überzeugte Christen ist es ein Graus und ein reiner Ahnenkult. Wir von Anamed haben unser Terrain abgesteckt, haben ein Papier verfasst, Vision und Mission. Wir haben das da drüben liegen. Ich kann das nur jeder christlichen Organisation raten, das Terrain ein bisschen einzuengen, ein bisschen zu definieren, wo stehen wir überhaupt. Wenn ich darüber das erzähle, dann nicht, um Zauberei zu verharmlosen. In Afrika oder in den Tropen, überall auf der Welt, ist insbesondere Schadenszauber ein trauriges Phänomen. Da werden Straßenkinder in Nairobi von Heilern gefangen, getötet, zur Medizin verarbeitet. In Tansania erzählt mir ein Albino, also ein Weißer, wie sehr er um sein Leben fürchtet, da Goldgräber in aller Welt glauben, mehr Gold zu finden, wenn sie Knochenmehl von absichtlich getöteten Albinos essen. Das heißt also, viele Albinos in Tansania übernachten nur noch beim Pfarrer, weil sie Angst haben, zu Hause umgebracht zu werden. In Uganda erlebte ich, wie Zauberer nachts in die christliche Klinik kommen und einem Krebskranken auf dessen Wunsch hin Schnittwunden beibringen, im Glauben, dass dann der böse Geist besser aus dem Krebsgeschwulst fliehen kann, wenn schon mal der Weg offen ist durch diese Schnitte. Wenn wir also von Anamed Heiler einladen, und das tun wir ja, wenn wir irgendwo ankommen, dann laden wir Heiler ein, dann machen wir zunächst mal eine Klassifikation. Wir sagen, Heiler nennt sich derjenige, der ein Herbalist ist, also ein Kräuterkundiger und gleichzeitig ein Christ. Oder derjenige, der ein Herbalist ist und einer anderen Religion angehört. Oder ein Ahnenpriester. Oder ein Fetischist, der Fetische macht zum Schutz. Oder ein Zauberer, der Schadenszauber verursacht. Oder ein Scharlatan, der ohne irgendwelches Wissen und ohne irgendwelchen Skrupel Patienten operiert, oft mit tödlichem Ausgang. Wir werden also unser Programm immer damit beginnen, dass wir sagen, gibt es christliche Herbalisten in dieser Gegend und können wir am Wochenende mal zusammenkommen und dann diskutieren, welche Pflanzen können wir wie verwenden. Ja, Heilpflanzen als Gottesgeschenk. Heilpflanzen sind keine Zauberei, sondern Gottesgeschenk. In Jesaja 38 wird der kranke König Hesekia mit einem Feigenbrei gegen einen lebensgefährlichen Abszess behandelt. In 2. Mose 15 wird Wasser gereinigt mit einem Holz, von dem die Bibelforscher annehmen, dass es sich um den Moringa-Baum, wir haben die Samen da drüben, Moringa-Baum handelt. In Hesekiel 47 hat der Prophet die Vision, dass eine lebendige Quelle, glasklares Wasser, aus der Kirche fließt. Rechts und links vom Fluss stehen dann Bäume, die jeden Monat Früchte geben und deren Blätter zur Heilung von Patienten führen. Da denkt jeder Afrikaner gleich an den Papaya-Baum. Also, dass Blätter zur Heilung von Patienten dienen, ist nicht irgendeine Idee von Anamed, sondern steht in Hesekiel 47. In Offenbarung 22 wird diese Vision dann wiederholt und sogar noch verschärft. Jetzt dienen diese Blätter nicht mehr nur der Heilung von Patienten, sondern von ganzen Nationen. Die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Nationen. Und zwei weitere Bibelstellen sind für uns wichtig, die Heilung des Blinden durch Jesus in Markus 8 und Johannes 9. Hier ist Jesus der Arzt, den er heilt. Er ist Pfarrer, den er segnet den Patienten. Und er ist Apotheker, denn er mischt ja Speichel und Erde, er mischt zwei Substanzen, um daraus ein Medikament zu produzieren. Also Jesus als Arzt, Pfarrer und Apotheker in einem. Jesus heilt öffentlich, damit es alle sehen können. Deswegen sind auch unsere Seminare offen für jedermann. Jesus gibt sich selber, daher der Speichel. In Lukas 10, Vers 9, Jesus schickt 70 seiner Jünger auf Mission. Mit den Worten, heile die Kranken, die da selbst sind, und saget ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also, Mission und Medizin gehört zusammen. Jesus sagt nicht, studiert erstmal Medizin, studiert erstmal Pharmazie, geht erstmal auf eine Krankenpflegeschule und dann könnt ihr ja, wenn ihr das Examen bestanden habt, euch bewerben und dann die Kranke heilen. Nein, alle 70 Jünger, die Jesus ausschickt, zu ihnen allen sagt er, bitte heilt die Patienten. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht noch Pharmazie oder Medizin oder sonst was studieren kann, das ist sehr positiv. Aber jeder, egal auf welchem Spezialgebiet er Missionar ist oder Entwicklungshelfer, kann gleichzeitig in der Heilung aktiv werden. Bei der Speisung der 5000 sagt Jesus, predigen, Nahrung geben und Heilung, all das gehört zusammen. Jeder von euch kann das tun. Predigen, heilen und Nahrung geben. Die drei Weisen, wie sie das zum Jesuskind kommen, was bringen sie? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold als Zeichen für finanziellen Reichtum, Weihrauch als Zeichen für die Religion und Myrrhe ist ein Medikament. Also die Weisen bringen zu Christus ihre Finanzen, ihre Religion und ihre Medizin. Referent Anselm aus Nigeria besuchte unser Seminar. Begeistert ging er anschließend zurück in seine Dörfer und begann viele Kranke mit natürlicher Medizin zu behandeln, mit den Rezepten aus unserem Buch. Die Heiler wurden unzufrieden. Sie sagten, lieber Pfarrer, stopp. Du bist Pfarrer, du kannst predigen, aber nicht Kranke heilen. Die Kranke, die gehören uns. Das Geld, was die Kranke bezahlen, um gesund zu werden, das gehört uns, nicht der Kirche. Hör auf mit dem Quatsch. Du kannst predigen, so viel du willst, aber heilen, das überlass uns, den Heilern und Zauberern. Und wenn du nicht aufhörst, dann bringen wir dich um. Aha. Nun, der Pfarrer Anselm, ein Afrikaner, hat gesagt, okay, ich füge mich, möchte ja nicht umgebracht werden. Ich werde nur noch predigen, ich werde nur noch die Bibel lesen. Dann haben die Heiler und Zauberer gesagt, okay, aber wir kontrollieren dich. Wir gehen in deine Gottesdienste, um zu sehen, ob du wirklich nur die Bibel liest. Und dann sagt der Pfarrer, kein Problem, ihr wart noch nie im Gottesdienst, ihr seid herzlich eingeladen. Und am nächsten Sonntag hat er gepredigt über Lukas 10, der barmherzige Samariter, der gibt Wein und Öl auf die Wunde des Verwundeten. Und Anselm sagte, da sehen wir wieder. Der hat ja nicht gesagt, ich habe kein Aspirin dabei, ich habe kein Desinfektionsmittel dabei. Nein, er hat seine Nahrungsmittel verwendet, um den Kranken zu heilen. Kennt ihr noch mehr Beispiele, wo Nahrungsmittel gleichzeitig Arzneimittel werden? Ja, klar. Knoblauch. Ja, klar. Papaya. Ja, und warum Wein? Weil der Alkohol drin ist. Wie können wir den Wein extrahieren, sodass wir dann den Alkohol bekommen? Und Öl. Welche Öle verwenden wir hier, um Wunden zu behandeln? Sagten die Heiler. Jetzt fängt er schon wieder an. Klar. Anselm sagte, ich lese nur die Bibel. Ich habe euch versprochen, die Bibel zu lesen. Nächsten Sonntag könnt ihr wieder kommen. Nächsten Sonntag liest er Hesekiel 47, Blätter zur Heilung der Patienten. Er sagt, welche Blätter verwenden wir denn hier zur Heilung der Patienten? Was können wir tun, damit diese Blätter gekocht werden, damit die Mikroben zerstört sind? Wie können wir dann diese Blätter verwenden, um die Patienten zu behandeln? Sagten die Heiler, es fängt doch schon wieder an. Am nächsten Sonntag predigt er über Markus 4, dass Gottes Reich ist wie ein Senfkorn. Ganz kleiner Samen. Und auf einmal ist ein Riesenstrauch. Und er sagt, es gibt aber noch mal ein Korn, der ist noch viel kleiner. Das ist Artemisia hier. Ein Artemisia-Samen wiegt 0,07 Milligramm. 12.000 Samen sind ein Gramm. Und auf einmal wird es 3 Meter groß und die Vögel können sich verbergen. Also wir gehen nachher nach dem Gottesdienst raus und sehen alle Artemisia. Ah, die Heiler haben gesagt, es ist sinnlos. Wir haben jetzt verstanden, man kann die Bibel und Heilung nicht trennen. Es gehört einfach zusammen. Ja, wie sieht es jetzt in der Realität, in der manchmal traurigen Realität aus? Ich bitte mal, da vielleicht das an die Wand zu werfen. Wie sieht es in der Realität aus? Wie arbeitet moderne Medizin und traditionelle Medizin überhaupt zusammen? Okay. Ah ja, sehr gut. Nächstes. Nächstes. Ah, das Leben von Zamenga. Das Leben von Zamenga. Tja, Zamenga war ein Junge, 1 Jahr alt, ja, im Kongo. Und seine Mutter war die Köchin bei mir. Und die Köchin hat gesagt, Hans-Martin, du tust jeden Tag in deinen Kaffee so ein weißes Pulver rein. Kann ich da nicht auch was davon bekommen, von diesem Milchpulver? Und ich gab es ihr weiter. Und die Mutter hat es also jetzt gemischt und hat es dann dem Zamenga gegeben. Sie hat sich in eine alte Bierflasche reingefüllt. Und Zamenga hat ein bisschen jetzt getrunken, ein bisschen morgen Abend, ein bisschen nach 2 Tagen. Es war heiß, es war natürlich total verdorben. Und der Zamenga hat was bekommen? Durchfall. So, die Mutter ist dann zum ehrenamtlichen Gesundheitshelfer, Primary Healthcare Worker, und hat gesagt, mein Zamenga hat Durchfall, was soll ich tun? Und er hat ihr dann so ein ORS gegeben, eine orale Rehydrationslösung mit Orangengeschmack und orangenem Farbstoff, was wir da aus der Apotheke gekauft hat. Und das hat er verkauft und hat gesagt, sie braucht 5 Beutel. Sie hat nur einen genommen, es hat nicht gereicht. Dann ist sie, als Zamenga weiterhin Durchfall hatte, dann zum Apotheker gegangen. Und der Apotheker hat gesagt, klar, du brauchst Loperamid. Loperamid, das wird den Darm stilllegen. Ist das das richtige Medikament? Nein, vollkommen falsch. Dann ist sie zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, warum bist du denn nicht gleich zu mir gekommen? Immer die Leute, die zu spät kommen. Dein Kind hat jetzt schon bazilläre Dysenterie. Da brauchst du Antibiotika. 10 Tabletten. 10 Tabletten für 80 Euro. Also, die Mutter hat 2 Tabletten gekauft. War das genug? Nein. Der Zamenga hat weiterhin Durchfall gehabt. Ja, weiter. Dann ist die Mutter, hat gesagt, ja, zum Glück haben wir ja noch unsere traditionelle Medizin in Afrika. Und sie ist zum Kräuterheiler gegangen. Der Kräuterheiler hat zur Mutter gesagt, ach, bist du blöd. Dein Kind hat Durchfall, weil zu viel Wasser im Bauch ist. Du darfst nichts mehr zu trinken geben. Gar kein Wasser. Nur noch zu essen. Und dann machen wir einfach hinten, machen wir so ein Stöpsel in den Po rein und aus ein paar Blätter, damit der Durchfall nicht mehr rauskommt. Ist das die richtige Behandlung? Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das zu Hause diskutieren. Es war die falsche Behandlung und der Durchfall ging weiter. Und die Mutter war total verzweifelt und ist zum Onkel gegangen. Und der Onkel hat gesagt, ja, weißt du, da liegt ein Problem in der Familie. Als der andere Onkel damals geheiratet hat, wurde der Brautpreis nicht bezahlt. Und deswegen kommen jetzt die bösen Geister auf den Samenga und möchten ihn umbringen. Da hilft nur ein Fetisch. Wir müssen jetzt einen Fetisch um den Hals von Samenga tun, damit diese bösen Geister den Samenga verlassen. Meint ihr, das hat den Durchfall gestoppt? Alle sagen nein, außer ein paar, die sagen ja. Weiter. Das hat den Durchfall gestoppt natürlich, weil Samenga starb, der Durchfall war zu Ende. So, wer war schuld? Wer hat Samenga umgebracht? Machen wir ganz klar einen Krimi. Wer hat Samenga umgebracht? Ich? Also, Sie sind sehr unfreundlich. Also das ist, finde ich jetzt sehr unfreundlich. Aber vielleicht hat noch mal jemand eine Idee. Wer hat Samenga umgebracht? Ja? Aha, also sind noch ein paar freie Apotheker und so weiter. Also ich denke, wir alle haben ihn umgebracht, denn wir sind nicht zusammengesessen, um zu diskutieren, was kann jemand tun ohne Geld, um Durchfall zu behandeln. Und das ist unser Wunsch, dass jetzt die Mutter und der Missionar und der Apotheker und der Arzt und Kräuterheiler und von mir aus Zauberer zusammensitzen und sich überlegen, was können wir tun, um diese Geschichte, die jeden Tag tausendfach vorkommt in Afrika, tausendfach, um diese Geschichten zu beenden. Was können wir tun? Weiter. Was ist Anamed? Ja. Wir sind eine christliche Organisation und wir sind offen. Wir kommen also auch Muslims zu uns. Weiter. Wir versuchen mittels der Verwendung von Heilpflanzen ganz natürlich und selbstverständlich die Gesundheitssituation in den Tropen zu verbessern. Ich sage deswegen ganz selbstverständlich, weil gerade wir als Schwaben sind gewohnt, dass man mit immer weniger irgendetwas tun muss. Deswegen gibt es bei uns Mercedes-Benz und Porsche und so weiter und die Uhrenindustrie. Und in Afrika haben wir immer weniger Wasser, immer weniger Pflanzen, immer weniger Geld. Und wir als Süddeutsche sind gewohnt, uns immer wieder zu überlegen, was können wir mit immer weniger, immer Größeres leisten. Ja. Was sind unsere Ziele? Weiter. Also wir wollen Menschen unabhängiger machen, gerade auch nach der Rückkehr des Missionars. Weiter. In Kontrast eine Stimme aus der Industrie. Wir machen unsere Geschäfte nicht, um Leben zu retten, sondern um Geld zu verdienen. Leben zu retten geht uns nichts an. Das hat, sag mal, schreib mal.
Oh,
mach gleich weiter, das sollte jetzt niemand lesen. Das ist eine Stimme der Industrie aus dem Jahre 2008. Und deswegen arbeiten wir mit natürlicher Medizin, zum Beispiel in Afrika. Ja. Weiter. Wir werden das sicher nicht alles schaffen. Weiter. Aha. Wir haben nun gesagt, natürliche Medizin ist eine Kombination der Vorteile von moderner Medizin und traditioneller Medizin. Weiter. Moderne Medizin hat eine wissenschaftliche Basis. Zuverlässige Methoden der Zubereitung, einwandfreie Verpackung, unmissverständliche Beschriftung, eine genaue Dosierung. Während auch die traditionelle Medizin hat ihre Vorteile. Sie nützt die verfügbaren Ressourcen vor Ort, ist in die einheimische Sprache und Kultur eingebettet, ist fast immer verfügbar, selbst in den abgelegensten Regionen oder in Kriegszeiten. Weiter. Also, damit haben wir dann definiert, natürliche Medizin, weiter, ist die Kombination von diesen Vorteilen der natürlichen Medizin und den Vorteilen der lokalen Medizin. Und so können wir also und so hoffen wir, dass immer mehr Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und auch Heilkundige in den Tropen mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Geheimnisse weitersagen. Das größte Handicap ist immer, dass die Leute sagen, du kommst ja nur, um unsere Geheimnisse nachher zu vermarkten und zu patentieren. Wir brauchen nichts mit Fetischen oder Zauberei arbeiten. Es ist wichtig zu sagen, denn in Afrika ist es manchmal schon erstaunlich, wenn ihr nur ein Lorbeerblatt in der Braten reintut, das wäre schon Zauberei. Oder einen Pfefferminztee zu trinken, das ist schon Zauberei. Als überzeugter Christ kannst du eigentlich keinen Pfefferminztee trinken oder Kamillenblüte, weil das sind ja Heilpflanzen, da ist ja Zauberei drin. Also wichtig, das zu trennen. Weiter. Ja, 4 Pflanzen als Beispiele. Aloe vera, verbrannt und andere Wunden. Wenn ihr das mal euer Poster aufmachen könnt jetzt, das wäre schön. Aloe vera, wir haben 3 verschiedene Aloe. Alle 3 Aloe können wir verwenden. Und diese Aloe, sehe ich hier, ist das Bild Nummer 4 und 5 und 6. Kann jeder in ein Poster reinschauen? Danke. Das Foto 4, 5 und 6, das sind 3 verschiedene Aloe. Wenn Sie in die Tropen gehen, wird garantiert eine dieser Aloe bei Ihnen wachsen. Und Sie sehen dann immer die verschiedenen Namen, zum Beispiel beim Foto Nummer 6, echte Aloe, Englisch Barbados Aloe, Französisch Aloes, Portugiesisch Aloes, Spanisch Aloes, Swahili Msubili. Und dann kommen die Indikationen, 19, 28, und da geht er ganz runter. 9 Hämorrhoiden, 10 Verbrennung, 28 Verstopfung. Also das sind dann diese Indikationen, von denen wir glauben, dass man sie verantworten kann. Und die genauen Rezepte dazu, die stehen dann hier in diesem Buch. Jetzt mache ich Schleichwerbung, was da drüben auf dem Tisch liegt. Sodass ihr zumindest zum Beispiel eine Verbrennung sehr gut behandeln könnt mit dieser Aloe. Weiter? Weiter? Dann haben wir Moringa. Wenn ihr bitte euer Poster wieder aufschlägt. Moringa, Foto Nummer 41. Moringa oleifera, das ist die übliche Moringa zur Wasserreinigung, wie wir schon in der Bibel gelesen haben. Aber auch sehr wichtig für unterernährte Kinder. Wächst oftmals wie ein Unkraut und wird nicht verwendet. Überall in den Tropen. Auch da haben wir eine Broschüre und Samen auf dem Infotisch. Und dann gibt es noch eine neue Moringa. Das ist die Moringa stenopetala, Foto Nummer 42. Ein 30 Meter hoher Baum, wo ich nun durch CFI die Samen bekommen habe aus dem Ursprungsland, aus Äthiopien. Und wir inzwischen diesen Baum in aller Welt verbreiten, Moringa stenopetala, zur Wasserreinigung, aber insbesondere zur Ernährung. Man kann den ganzen Baum gerade essen wie ein Spinatbaum. Ich sage immer, es ist wie ein Spinatbaum. Man kann einfach die ganzen Blätter roh oder gekocht essen, von der Spitze bis zum letzten Zweig. Weiter. Wir haben Carica papaya, das wäre das Foto Nummer 18. Wir sagen, das ist eine ganze Apotheke. Es gibt 3 Apothekenpflanzen auf der Welt. Das eine ist der Knoblauch für die kalten Zonen, Papaya für die warmen Zonen und der Neembaum für die sehr heißen Zonen. Also das Carica, Papaya für die warmen Zonen. Und da seht ihr nun, das kann wirklich eine ganze Apotheke ersetzen. Der Papaya-Baum, als ich in Uganda war, war das Hospital völlig erstaunt, wie schnell man Wunden wieder zubekommt. Wunden, die seit vielen Jahren offen sind. Wie schnell man die zubekommt, nur mit Papaya. Weiter. Eine ganze Apothekenpflanze. Ja, weiter. Okay. Eukalyptus globulus. Eukalyptus haben wir etwa 500 Sorten. Foto 32. Ich habe lange nach dem Eukalyptus globulus gesucht, habe nach 10 Jahren jetzt eine Stelle gefunden, wo man wirklich auch den Samen her hat. Eukalyptus globulus, ein sehr wichtiger Baum, um uns jetzt zu behandeln gegen als Repellens gegen die Moskitos natürlich, aber auch insbesondere gegen Erkältungen. So, damit höre ich hier mal auf mit der PowerPoint-Präsentation und möchte gern noch ein paar Worte verlieren zu einer Pflanze, die für viele jetzt also so eine symbolische Pflanze für Anamed geworden ist, und das ist die Artemisia annua. Ah, sorry. Ihr seht sie gleich nochmal auf eurem Poster. Das ist die Foto Nummer 10. Artemisia annua, Foto Nummer 10. Und zwar einfach deswegen, weil alle von euch, falls jemand in die Tropen geht, eine Krankheit sicher treffen wird, und das ist die Malaria. Artemis ist die griechische Königin der Jagd, und wir sagen immer, die Pflanze ist da, um Malaria zu verjagen. Annua heißt einjährig, und Anamed, haben wir gehört, ist Aktion Natürliche Medizin. Warum haben wir unseren Namen da dazu gesetzt? Da komme ich nachher drauf. Um 340 vor Christus wurde diese Pflanze in China verwendet gegen Fieber bereits. Wenn ihr heute in die Tropen geht, egal welches Institut, wird euch raten, Artemisia-Wirkstoffe zu euch zu nehmen, entweder zur Behandlung der Malaria. Das ist inzwischen das Medikament Nummer 1, also Artemisinin-Kombinationstherapie beraten von der WHO. Ja, also ihr kommt an der Artemisia nicht vorbei. Allerdings in Tablettenform. Wenn wir über Artemisia sprechen, dann sprechen wir eigentlich über 2 Personen, die wahrscheinlich den Weg zu Yumiko nicht so schnell gefunden hätten. Und das ist der Ho Chi Minh und Mao Zedong. Ich weiß nicht, ob die jetzt von sich aus zur Yumiko gekommen wären, aber denen haben wir unwahrscheinlich viel zu verdanken diesbezüglich, denn 1967 haben die gesagt, ist eigentlich traurig, unser Militär stirbt fast mehr durch Malaria als durch die Amerikaner. Und deswegen haben sie die Universität beauftragt, unverzüglich ein schnell wirkendes Medikament ohne Resistenzen und Nebenwirkungen gegen Malaria zu finden. Es gibt es ja gar nicht, haben die Leute gesagt. Aber ein Jahr später hat die Frau Professor Tu dann die Artemisia annua wiederentdeckt. Das war 1968, und da beginnt jetzt der Scheideweg in profitable Patente oder in Hilfe zur Selbsthilfe. 1996 war ich in Uganda und war beim Karl-Fried Neudeck, und er hat gesagt, Martin, da gibt es jetzt ein neues Medikament gegen Malaria, aber nur für die Reichen, für Missionare, für Leute von der Regierung oder so, aber für die Normalbevölkerung ist es zu teuer, das Artesunate. Das hat mir keine Ruhe gelassen, dass die armen Leute jetzt die Tabletten bekommen sollen und die reichen Leute können sich auf einmal Pflanzenextrakt leisten. Und wir haben dann alles gemacht, um den Samen für diese Pflanze zu bekommen. Denn die Artemisia annua wächst nicht in Afrika, die Wildform. Aber wir haben ein Institut entdeckt, was ein Hybrid produziert hat, was auch in Afrika wächst. Und wir wollten ja, dass diese Pflanze auch dort wächst, wo Malaria vorkommt. Nur diese Forschung ist sehr teuer und die Lizenzgebühr allein waren Millionen von Euro. Allein die Erlaubnis, hier ein Zweig zu bekommen, das kostete bereits Millionen von Euro. Denn die ganze Forschung steckt ja in der Pflanze. Ein Esslöffel voll Samen, 1000 Euro. Okay, das ist noch billig. Aber die Lizenzgebühr, Millionen von Euro zu bezahlen, bevor man überhaupt den ersten Samen kaufen darf, das war wie eine Wand vor mir, das war undurchdringliche Probleme. Und da kam dann wirklich die Gebetserhörung, da kam dann wirklich der Engel und hat gesagt, ihr von Anamed bekommt die Lizenzgebühr erlassen, weil ihr das für humanitäre Zwecke macht. Und so kommt es jetzt, dass wir 1000 Felder Artemisia annua Anamed in 75 Ländern betreuen. Mit dieser Forschung, die wir da vom Schreibtisch aus machen, haben wir viele tausend Menschenleben inzwischen gerettet. Ich bin traurig, die Weltgesundheitsorganisation ist im Würgegriff der Industrie. Und ihr könnt euch nicht mehr darauf verlassen, wie früher, dass man sagt, die WHO hat es empfohlen, also nehmen wir es auch. Die pharmazeutischen Universitäten heutzutage sind im Würgegriff der Industrie. Die bekommen ihre Forschungsgelder nur noch von der Industrie. Also, auch darauf kein Verlass mehr. Deswegen brauchen wir jetzt weltweit christliche Missionare, die sagen, dass diese Pflanze ist gut gegen die Krankheit und diese Pflanze ist gefährlich gegen eine andere Krankheit. Es gibt für mich keine andere Hoffnung mehr, für mich als Wissenschaftler, als in Organisationen, die medizinische Fachkräfte miteinander verbinden und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Auch wenn wir heute bibbern, aber die nächste Klimakatastrophe steht schon vor der Tür. In 10 oder 20 Jahren haben wir Malaria in Deutschland und keiner weiß, wie können wir dann die gesamte Bevölkerung Deutschlands mit Malaria-Prophylaxe versorgen. Haben wir überhaupt so viele psychiatrische Kliniken, um die Nebenwirkungen von dieser Malaria-Prophylaxe dann auch zu behandeln? Also, ich denke, wenn wir Mission richtig verstehen, dann ist es eine Partnerschaft. Es gibt jetzt dieses Programm weltwärts der Bundesregierung. Jedes Jahr sollen 10.000 Jugendliche aus Deutschland mit einer Unterstützung von 25 Millionen Euro in die Tropen. Ich sage nein. Schickt 5.000 Afrikaner hierher mit dem gleichen Geld als Missionare nach Deutschland, um uns auf die Klimakatastrophe vorzubereiten oder um uns zu sagen, wie man die Kirchen wieder voll bekommt. Ich möchte schließen, mit drei Jahreslosungen. Die Jahreslosung 2007 hieß, Gott spricht, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Jetzt kommen da Pflanzen und wir sind so blind und sehen es nicht. 2008, Jahreslosung, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es hat keinen Sinn, wenn ihr mit eurer Malaria-Prophylaxe nach Afrika geht und den Afrikanern sagt, für euch habe ich nichts. ihr sterbt eben an Malaria. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber dann sagt man sich, das ist ja unmöglich. Und deswegen heißt jetzt die Jahreslösung 2009, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also, glaubt einfach, dass es viel gibt jetzt, was möglich ist. Ich komme zum Schluss. Wir haben nachher an diesen zwei Ausgängen, wenn ihr einen Poster noch braucht, bitte nicht einfach zu Hause wegwerfen, sondern wenn ihr nichts braucht, da lassen. Wenn ihr braucht, bitte mitnehmen. Und es gibt dann für jeden, der noch einen will oder noch keinen hat, nochmal Poster hier am Ausgang. Wenn jemand diese unendlich teure Malaria-Pflanze haben will, dann kriegt er sie hier kostenlos. Ein Pflänzchen. Bitte bombardiert mich nicht mit Fragen nachher, das steht alles in der blauen Broschüre hier drin. Da stehen dann nochmal auf 40 Seiten beschrieben, wie man diese Pflanze zieht. Aber die Pflanze als solche könnt ihr ruhig schon mal kostenlos haben, um euch auf die Malaria-Therapie vorzubereiten. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
Der Applaus hat schon gezeigt, Hans-Martin, es war eine Einführung in dieses große, große Thema, was man auf diesem Gebiet alles machen kann. Und es braucht nicht nur Tage, sondern Wochen und Monate. Und das Thema Malaria ist ein sehr ergiebiges Gesprächsthema, ich denke, bis ans Ende der Welt. Aber was noch viel wichtiger ist, bis ans Ende der Welt gilt, dass Jesus bei uns ist, egal in den Kirchen, in Afrika, ob mit, ohne Malaria, egal auch mit welchen Medikamenten. Ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Veranstaltung noch mit Gebet schließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Anfang bist und das Ende, dass du der große Gott bist, der Gerechte, der Schöpfer des Himmels und der Erde und derjenige, der Erlösung gebracht hat. Und danke, dass du auch der Ewige bist, der, der die Welt in Händen hat, mit all den guten, den schlechten Nachrichten. Und darüber steht dein Kreuz und dein Wort, dass bei dir Vergebung ist, das Heil und dass wir bei dir geborgen sind, jetzt und in alle Ewigkeit. Und das soll für jeden von uns gelten, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Familien, in unsere Situationen, dass wir wissen, dass du alle Tage bei uns bist, wie du es versprochen hast, heute, morgen und ewig. Amen.